Herzlich willkommen. Wir befassen uns heute, wenn wir denn soweit kommen, mit zwei Themen. Ich spreche jetzt leise weiter. Wenn Sie es nicht verstehen, ist es Ihr Problem, ne? Also, wie angekündigt, wir befassen uns mit zwei Themen. Zum einen mit asymptotischer Notation. Und zum anderen, wenn wir soweit kommen, mit dem Maschinenmodell. Das Maschinenmodell ist dann im Wesentlichen nur eine Erinnerung an die Random Access Machine, die aus BFS bekannt sein dürfte. Trifft das zu? Random Access Machine, Begriff aus BSF? BFS natürlich. Also wer kennt die nicht? Einer. Ist ja nichts Schlimmes. Also wir machen es nochmal sowieso, wie gesagt. Okay, also erster größerer Block. Asymptotische Notation beziehungsweise asymptotisches Verhalten. Das heißt, wir sehen uns an, das Verhalten eines Programms, an dem uns typischerweise nur die eine oder andere Form von Ressourcenverbrauch interessiert. Ressourcen, meistens Zeit, manchmal Speicherplatz, heute modern Bandbreite, das werden wir nicht tun. Das heißt also, naja, der Ressourcenverbrauch, der ist natürlich nicht bei jedem Aufruf des Programms derselbe. Das hängt von verschiedenen Dingen ab, was so ein Programm an Ressourcen verbraucht. Wir interessieren uns für die Abhängigkeit des Ressourcenverbrauchs vom Input, nicht? ABH, Abkürzung für Abhängigkeit. V, Abkürzung für von, durchweg. Ja, in Abhängigkeit vom Input. Naja, das wäre natürlich ein hartes Geschäft, wenn wir das wirklich so feingranular durchziehen wollten, nicht? Wir haben also irgendeinen Input-Raum, was weiß ich, die Menge der Strings oder sowas, die Menge der Listen, die wir sortieren wollen. Und naja, also es ist eben von Liste zu Liste verschieden aufwendig, sie zu sortieren. Und da hätten wir also unseren Spaß, wenn wir eine Funktion angeben wollten, die also tatsächlich in geschlossener Form und in Abhängigkeit direkt von der Liste uns angibt, wie viel Zeit da verbraucht wird. Wir müssen also geeignet abstrahieren. Die Abstraktion, die man meistens nimmt, ist, dass man den Input reduziert auf seine Größe. Also man braucht eine Abstraktion des Inputs, zum Beispiel Größe. Das ist diejenige Abstraktion, die weite Teile der Algorithmenanalyse und Komplexitätstheorie durchdringt. Und sie klingt auch erstmal zwingend. Also je größer ein Problem ist, das man mir vorwirft, umso schwieriger ist es. Das ist aber so ein bisschen auch eine Täuschung. Ja? Es gibt durchaus andere denkbare Abstraktionen. Und es ist durchaus gelegentlich sinnvoll, sich auch andere Abstraktionen anzusehen. Wenn man Graphalgorithmen macht, beispielsweise, gibt es oft Maße, die also einem wesentlich mehr über die Schwierigkeit des Problems sagen, als die Größe des Graphen, sagen wir mal Baumbreite oder solche Maße. Was fiel mir eben noch ein? Ja, das zweite Beispiel habe ich gerade wieder vergessen. Nee, also es gibt jedenfalls durchaus andere Parameter, die ich aus dem Input rausziehen kann als eine Abstraktion, von der in wesentlich vielsagenderer Weise die Komplexität, also die Laufzeit des Programms zum Beispiel, abhängt. Aber eben das Erste, was einem einfällt und das, was eben meistens gemacht wird, ist einfach die Größe zu nehmen. Ach ja, Sat-Problem fiel mir noch ein, nicht? Also man misst die Größe eines Sat-Problems typischerweise einfach in der Anzahl Klauseln, die ich da reinpacke. Nicht? Sat-Problem geläufig aus BFS. Ne? Das ist, wenn man sich anguckt, die sogenannte Phase Transition, die ungefähr so aussieht, ist das auch nicht so ganz das richtige Maß vielleicht, nicht? Also diese Phase Transition, das, naja, man sieht hier Anzahl, Moment, was ist da genau aufgetragen? Also in einer Richtung sind viele Variablen im Verhältnis zu Klauseln und hier wird es umgekehrt. Ja, und wenn ich also viele Variablen habe, dann habe ich viel, woran ich drehen kann, dann ist also ein Sat-Problem leicht erfüllbar und in der Tat sind die Satzsolver dann auch schnell. Wenn ich sehr wenig Variablen habe im Vergleich zu meiner Anzahl Klauseln, dann habe ich ein großes Problem, meine Klauseln zu erfüllen, weil ich wenig Freiheitsgrade habe. Dann sind die Probleme meistens unerfüllbar und wiederum sind die Satzsolver schnell. Ja, das heißt, die Schwierigkeit eines Sat-Problems ist in Wirklichkeit die Nähe zu diesem Phasenübergang hier. Ja, wo also sich das Verhältnis zwischen Anzahl Variablen und Anzahl Klauseln auf so einen Mittelwert einpendelt. Ja, das wäre also in Wirklichkeit das Maß für die Schwierigkeit eines Sat-Problems und nicht seine reine Größe. Gut, nicht? Aber nicht, das ist natürlich auch viel schwieriger zu analysieren, sowas, deswegen also Größe. Gut. Ja, dazu müssen wir mal ein paar Namen vergeben für die Dinge, mit denen wir hier hantieren. Also, wir sagen, wir hängen ab von den Inputs. Gut, damit wir da einen Bezeichner für haben, nehmen wir mal I. Als Name für die Menge der Inputs. Das kann je nach Problem verschieden strukturiert sein. I kann eine Menge von Strings sein, eine Menge von Zahlenpaaren, von Graphen, ne, je nachdem, worauf unser Algorithmus nun so arbeitet. Gut, und wie gehabt, bezeichnen wir die Laufzeit durch ein großes T. Und die Laufzeit hängt dann von irgendwas ab. Jetzt im ersten Abstraktionsschritt, also vor der Abstraktion, zunächst mal vom Input selbst, also die Laufzeit für irgendeinen Input aus unserer Grundmenge. So, dann führen wir noch eine formale Bezeichnung ein für Größe. Also wir stellen uns vor, dass Size von I eben die Größe von I bezeichnet. Wir definieren das jetzt zunächst mal nicht formal aus. In den meisten Fällen ist klar, was die Größe ist. Gut, was man im Kopf behalten muss, ist, wenn es sich bei den Inputs um Zahlen handelt, dann ist die Größe die Länge der Zahl in typischer Weise Binärdarstellung. Nicht? Also man darf da nicht drauf kommen, die Zahl selber sei die Größe des Inputs, sondern die Größe des Inputs ist dann nur der Logarithmus der Zahl selbst, also die Länge ihrer Binärdarstellung. Nicht? Das ist so der eine Fehler, den man machen kann. Ansonsten ist typischerweise klar, wie groß der Input ist. Ja, und dann kommt unsere Abstraktion. Abstrahieren heißt immer, man teilt eine Grundmenge in irgendwelche disjunkten Teile ein, sodass man die Elemente eines disjunkten Teils als im Wesentlichen ununterscheidbar ansieht. Hier teilen wir einen nach Größe. Das heißt, unsere disjunkten Teile, die nennen wir In. Das sind jeweils Teilmenge dieser Grundmenge I. Das heißt, das sind Mengen von Inputs. Und zwar genau die Inputs der Größe N. Ja, und dann überladen wir jetzt unser T und wenden es auch an auf Zahlen, nicht nur auf Inputs, und meinen damit, die Laufzeit in Anführungsstrichen, wir zeigen gleich mehrere Alternativen, was man unter dieser Laufzeit verstehen kann. Für Inputs, die nun aus IN stammen, also mit anderen Worten für Inputs der Größe N. So, haben die, also nicht, es ist selbstverständlich nicht für alle Inputs der Größe N jetzt die gleiche Laufzeit da, nicht? Sonst wäre das ja eine perfekte Abstraktion, wenn das tatsächlich nur von der Größe abhinge, dann hätte ja gar keine Wahl, als tatsächlich das als die Abstraktion zu nehmen. Nicht? Also wenn ich eine Liste der Länge N sortiere, ja, das kann sehr unterschiedlich lange dauern, abhängig zum Beispiel davon, wie weit vorsortiert die Liste ist und sowas. Nicht? Das kann also ganz stark variieren. Und es gibt folgende typischen Arten, das zu definieren, die aber nur Beispiele sind. Die erste und verbreitetste ist zu nehmen den Worst Case. Ja, Worst Case heißt, ich will eine obere Abschätzung haben, sodass ich garantiert weiß, für alle Inputs der Länge n brauche ich höchstens so und so lange. Also formal heißt das, T von n, also die Zeit, die ich verbrauche für Inputs der Länge n oder der Größe n, ist ein Maximum. Also ich nehme die längste, schlimmstens zu erwartende Zeit. Und zwar das Maximum über die Ti, also Zeitverbrauch für Input i, wobei i läuft über alle Inputs der Größe n. Dann gibt es was für Optimisten, ne? Best Case. In diesem Falle nehmen wir also Tn als die kürzestmögliche Zeit, die wir brauchen für einen Input der Länge n. Das heißt, naja, was sich da ändert, ist schlicht und einfach, wir schalten hier um von Maximum auf Minimum. Von ansonsten demselben Zeug. Ja, nicht? Das ist natürlich als Maß für Probleme ist das so ein bisschen dünnsinnig. Ja? Egal, was man mir für ein Problem durchführt, hinzuwirft, ja, kann ich also hinkriegen, dass das Best-Case-Komplexität konstante Zeit hat. Wie mache ich das? Naja, ich nehme mir einfach einen Fall mal raus, ja, und ich verdrahte den fest. Nicht? Und naja, gut, dann muss ich jeweils noch. Okay, O von 1 war übertrieben, O von n schaffe ich nicht. Also ich muss natürlich nachprüfen, dass es dann bei jeder Länge genau dieser eine fest verdrahtete Fall ist. Das weiß ich. Ich nehme also Listen, die nur auf Nullen, aus Nullen bestehen. Ja, für Listen, die nur aus Nullen bestehen, die kann ich total schnell sortieren. Ich meine aber gar nichts. Ja? Das heißt, ich mache einen Sortieralgorithmus, der guckt einmal nach, ob meine Liste nur aus Nullen besteht. Wenn ja, sagt er Tschüss. Nicht? Das dauert linear lange, weil er einmal überprüfen muss, dass das wirklich alles Nullen sind. Und dann habe ich also schneller sortiert, als man es eigentlich kann. Ja? Nicht? Das heißt, das ist ein Maß, das macht nur Sinn für tatsächlich implementierte Algorithmen. Und es ist da nützlich im Wesentlichen als Indikation dafür, ob zwischen den verschiedenen Fällen der Größe n ein großer Unterschied besteht. Das heißt, wenn man sowohl die Worst-Case-Komplexität als auch die Best-Case-Komplexität kennt, dann kann man sehen, ob da womöglich eine große Lücke besteht. Und das könnte andeuten, dass es Sinn macht, sich mit dem nächsten Maß zu beschäftigen. Das ist wieder sinnvoll. Average Case. Also wie lange dauert das bei Eingaben der Länge n so im Schnitt? Ja, was heißt denn nur im Durchschnitt? Ja, im Durchschnitt heißt, ich sehe also die Eingaben irgendwie als zufällig an. Nur habe ich Glück, also meistens sind diese Größenmaße so gebaut, dass wenn ich die Größe auf eine Zahl n festlege, es dann nur endlich viele Möglichkeiten gibt, was das dann für Inputs sein können. Also Beispiel, wenn ich sage, ich gucke mir an Listen der Länge 10, in denen, was weiß ich, zum Beispiel Buchstaben stehen oder sowas, dann gibt es selbstverständlich nur endlich viele Listen dieser Art, nämlich Größe des Alphabets hoch 10. Und da habe ich es nur mit Wahrscheinlichkeitsverteilung relativ einfach. Ansonsten müsste ich mir nämlich sehr mühsam eine ausdenken. Ich kann einfach sagen, gut, das ist halt gleich verteilt. Ja, jeder Input dieser Größe ist gleich wahrscheinlich. Geht nur deswegen, weil es endlich viele sind. Ja, was hier streng genommen bisher noch nicht daraus hervorgeht, aber wir unterstellen das jetzt einfach mal. So, das heißt, dann können wir sagen, T von n ist, naja, Durchschnitt heißt, wir summieren über alle Zeitverbräuche T von I, wobei I läuft über Inputs der Größe n. Schade, hier unten ist die Tafel so ein bisschen dreckig. Also I Element I Index n steht da. Ja, und teilen anschließend durch die Anzahl Dinge, die wir da summiert haben. Also 1 durch Größe von I n. Ja, in der Praxis ist das vielleicht das Maß, was man am ehesten wissen will. Ja, also kommt ein bisschen natürlich darauf an, was für ein Anwendungskontext man ist. Also wenn man ein Programm verkaufen will an so den Endverbraucher, der irgendwie Word, Excel und mein Programm benutzt, dann ist das das, was man wissen will. Ja, wie lange dauert das im Schnitt, bis also meine Hilfsfunktion da eine Liste sortiert hat oder sowas. Wenn ich das Programm verkaufe an die NASA, die damit irgendwelche Raketen hochjagt, dann will man doch vielleicht eher die Worst-Case-Komplexität wissen, damit nicht also zufällig dann gerade die Liste, die sortiert werden muss, während der Space Shuttle abhebt, gut, Space Shuttle hebt nicht mehr ab, aber immerhin, damit nun nicht gerade diejenige ist, die also Worst-Case irgendwie 3 Stunden dauert und erst dann fertig sortiert ist, wenn der Space Shuttle schon abgestürzt ist. Ja? Kommt also ein bisschen drauf an. Der Grund, warum man das hier meistens macht und das hier nur eher selten, ist, dass das hier, das sieht man schon an den Formeln, viel schwieriger ist als das da oben. Ja? Das kriegt man also nur in bestimmten Bereichen hin. Wir werden das aber in beispielhaft durchaus auch machen. So, jetzt haben wir erstmal für festes n definiert. Wie lange braucht also, je nach Sichtweise, mein Programm jetzt für Inputs der Größe n? Man fragt nur sehr selten, wie lange braucht jetzt das Programm also für Inputs der Größe 20? Ja, das ist vielleicht sogar eine praxisrelevante Frage, die aber in der Algorithmenanalyse wenig auftaucht, sondern was man immer fragt, ist, was passiert, wenn n sehr groß wird? Wenn man Ausschreibungen liest, dann heißt das Skalierbarkeit. Ja, also Algorithmen müssen skalierbar sein, das heißt, die müssen gut reagieren, wenn der Input von der Größe her durch die Decke geht. Und das heißt, nicht? Also erstmal die Frage. Nicht? Also nochmal die Frage, wie verhält sich T von n für großes n? Naja, und der mathematische Reflex darauf ist zu sagen, gut, wir lassen halt n gegen unendlich gehen und gucken, was passiert. So, dann können wir nicht auf die Idee kommen, zu sagen, gut, gucken wir mal, ob dieses t von n irgendwohin konvergiert. Das können wir vorher sagen. Ja, also t von n geht schlicht und einfach immer gegen unendlich, wenn wir irgendwie ein nicht-triviales Problem vor uns haben. Nicht? Wenn das nicht tut, dann können wir irgendwann nach Hause gehen. Vielmehr ist das Beste, was wir tun können, eben das Wachstum von t von n zu vergleichen mit anderen Dingen. So, nicht? Das machen wir jetzt hier unter der Überschrift asymptotisches Wachstum. Nicht? Also wie gesagt, wir können nicht erwarten, dass das t von n irgendwohin konvergiert. Wir können auch im Allgemeinen nicht erwarten, dass zum Beispiel irgendwann eine konstante Steigung eintritt oder sowas und wir sagen, okay, nicht, das wächst halt jetzt mit Steigerung 5 oder so und dann war es das. Sondern auch die Steigerung wird typischerweise gegen unendlich gehen. Und wir müssen eben stattdessen uns darauf zurückziehen, zu sagen, gut, wir vergleichen das Wachstum mit dem Wachstum an bestimmter bekannter Funktionen. Und dazu definieren wir jetzt, wie wir das Wachstum, das asymptotische Wachstum von Funktionen vergleichen. So, wir nehmen der Einfachheit halber her zwei Funktionen, die einfach auf den natürlichen Zahlen operieren. Dass hier rechts n steht, da kommt es nicht so richtig drauf an. Ja, da könnte auch reelle Zahlen stehen oder sowas. Also was wichtig ist, dass wir uns also hier um Sequenzen kümmern, das heißt Funktionen von n irgendwo hin. So, wir schreiben f sei nicht etwa wirklich kleiner gleich g, also f kleiner gleich g ist schon definiert. F kleiner gleich g heißt, f ist punktweise kleiner gleich g. Also ja, egal, was für eine Zahl n ich eingebe, f von n ist kleiner gleich g von n. Das meint das nicht, sondern das ist extra hier so ein geschwungenes kleiner. Ja? LaTeX backslash suck oder preckeck. Ja? P-R-E-C-E-Q. So. So, dass dieses geschwungene kleiner gleich soll heißen, f wächst höchstens so schnell wie g. So, nicht? Das ist die Lesart. F wächst höchstens so schnell wie g. F kann genauso schnell wachsen wie g, deswegen kleiner gleich, ja, aber eben nicht schneller. So, und das wird jetzt definiert durch eine Formel. Naja, Sie müssen sowas aus Ingmat gewohnt sein. Ja. Jetzt kommt was aus Analysis, mehr oder weniger. Ja. Und diese Grenzwertbegriffe aus Analysis sind immer ganz schlimm, weil sie viele Quantoren haben. Dieser hier hat 3. So, gucken wir mal. Der erste ist ein Existenzquantum. Es existiert eine Konstante. Diese Konstante kommt daher, dass ich sage, gut, ich interessiere mich für den Vergleich des Wachstums nur bis auf einen konstanten Faktor. So, das zweite ist wieder ein Existenzquantor. Gut, den sieht man jetzt nicht, weil ich also beide Variablen in einen Existenzquantor schreibe. Es existiert eine Schwelle, ab der der Vergleich erst gilt. Nicht? Also wenn ich asymptotisches Wachstum mir angucke, dann reicht es mir, wenn irgendwelche Vergleiche ab sehr großen n gelten. Es können also für kleine n, kann der Vergleich umgekehrt ausfallen. Beispiel, nicht Schulmethode gegen Karatsuba-Methode. Die Karatsuba-Methode ist asymptotisch besser als die Schulmethode, aber für kleine Inputs ist es umgekehrt. Nicht? Aber das interessiert hier im Asymptotischen nicht. So, weil das hier die Schranke ist, ab der mich das interessiert, ist der nächste Quantor jetzt ein Allquantor über alle Zahlen, die ab dieser Schranke kommen, alle Zahlen K. So, und ab da verlange ich dass f von n bis auf diesen Faktor c kleiner gleich g von n ist. Ach, Entschuldigung, natürlich. K. Nicht? Also für alle Zahlen k, ich meine, sonst macht es keinen Sinn, wenn ich über k quantifiziere, dann kommt k gar nicht vor, Unsinn. Nicht? Also, ja, ist auch so rum, wie ich es hier habe. Ja. Nicht? Also ich habe nochmal, ich habe also in zwei Formen hier Liberalität eingebaut. Ja, also erstens verlange ich die Abschätzung nur bis auf einen konstanten Faktor und zweitens verlange ich das erst ab einer großen Zahl, die ich mir aussuchen darf. So, was noch? Wo passt das denn jetzt hin? So. Nicht ganz das Gegenteil davon, sondern eine Verschärfung des Gegenteils ist das echt größer Zeichen. Ja, also man kann jetzt auf die Idee kommen, echt größer wäre größer gleich, aber nicht gleich. Ja, nein, es heißt was anderes. Und was es heißt, kommt jetzt. Also, das hier heißt f wächst echt schneller als g. So. Und das ist nicht genau die Verneinung hiervon, also dem der umgekehrten natürlich, sondern heißt Folgendes. So, ich verlange jetzt, also es fängt erstmal an wie die Verneinung da von dem Ding. Ja, also wenn ich ein Existenzquantor verneine, kippt er ja um in einen Allquantor. Ja, also ich verlange jetzt, dass egal wie groß ich jetzt eine positive Konstante mache, f auf Dauer immer g toppt, selbst wenn ich g diese Konstante als Faktor gönne. So, jetzt geht es aber anders weiter. So, wenn ich einfach das hier verneinen würde, ja, dann müsste dieses n hier einen Allquantor kriegen. Stattdessen verlange ich, es existiert ein n, ab dem g getoppt wird. Ja, ab dem heißt wieder für alle k größer gleich n. So, und ich verlange, dass also f dann an der Stelle k mindestens diesen Faktor c größer ist als g von k. So, ja, das ist erstmal eine Definition. Definieren kann man ja vieles. Wir gucken uns gleich Beispiele an, um das machen zu können. Ach so, halt, bevor wir. Ja, wir führen noch ein bisschen was an Schreibweise ein, um das machen zu können. So. Also, einmal führen wir ein Symbol ein, was sagt, f wächst asymptotisch genauso wie g. Ja? Gut. Ja, das halt. Ja? Ja, es ist aber egal, weil ich dann ja, ich mache dieses c ja immer größer. Ja, also ich meine, wenn es größer gleich c mal gk ist, dann ist es echt größer als c halbe mal gk. Ja, das macht keinen Unterschied. Also ich kann da größer schreiben, aber der Begriff bleibt derselbe.
Frage mich nicht, weil es ist umgekehrt,
Achso, das hier ist Backslash Suk. Und das andere, da kann man auch noch einen Unterstrich drunter machen, das ist dann mit Ek hinterher. Ne? So. Ja, F wächst wie G, nicht? Das ist also schlicht und einfach. F wächst höchstens so schnell wie G und F wächst mindestens so schnell wie G, nicht? Dann wächst F genauso schnell wie G. Ja? Oh ja, das wirft hier Schatten, nicht? Ja, das ist ungünstig, das stimmt. Mal ein bisschen höher. So, und dann noch folgende Vereinbarung. Ich habe keine Lust, hier in einer mathematisch orientierten Vorlesung immer Lambdas zu verwenden, um anonyme Funktionen zu bezeichnen, so wie ich das in Haskell machen kann und muss, sondern ich will mich hier an den mathematischen Stil halten oder sagen wir fast eher physikalischen Stil. Man schreibt irgendwie n Quadrat und tut gelegentlich so, als wäre das eine Funktion. Ja, ist es natürlich nicht. N Quadrat ist eine Zahl. Ja, aber nicht, was man damit meint. Ist die Funktion f, die eben n abbildet auf n Quadrat. Ja, das ist also so eine etwas saloppe Schreibweise. Nicht, wenn ich das nicht mache, dann ist nachher vieles doch aufwendiger zu formulieren und zu schreiben und auch weniger lesbar, als wenn wir das uns eben gönnen. So. Ja, und jetzt kommen Beispiele. Jetzt einmal ein Beispiel für asymptotisch gleiches Wachstum. So, und ich behaupte, 2n wächst asymptotisch wie g. Wohlgemerkt, das sind Funktionen, die, Entschuldigung, ungefähr so aussehen, nicht? 2n, n, nicht? So ungefähr vergleichen die sich. Trotzdem wachsen die asymptotisch gleich. Gucken wir uns das an. Gut, diese hier ist klar, ja, dass also n asymptotisch höchstens so schnell wächst wie 2n, nicht? Das glauben Sie mir hoffentlich, es ist ja sogar selber echt kleiner, ohne dass ich also auf irgendwelche asymptotischen Tricks verfalle. So, das Entscheidende ist also, umgekehrt zu zeigen, dass 2n asymptotisch höchstens so schnell wächst wie n. Ja, es ist auch irgendwie klar, weil das so ist, denn das ist in die Definition eingebaut, dass ich mir da einen konstanten Faktor immer gönnen darf. Ja. Ich nehme mal der Definition da oben c gleich 2 und n gleich 0 und dann gilt... Für alle k größer gleich n, also größer gleich 0, gilt, wie haben wir es geschrieben, naja, 2n ist, nicht n, 2k ist kleiner gleich 2k, offenbar, nicht? Und das ist das, was ich zu zeigen habe. Nicht? Ich habe zu zeigen, linke Funktion, also 2k ist kleiner gleich 2 mal rechte Funktion. Gut, perfekt. Ja, gut, das ist das eine. Und dann nehmen wir mal ein zweites Beispiel. Und zwar ist das welches? Dieses hier. Ich nehme mir mal einen konstanten Faktor. Und zwar... Ja, man nenne mir eine große Zahl. Gut, der Mathematiker antwortet 100, der durchschnittliche Mensch antwortet vielleicht 1 Million. Nicht? Also das ist 1 Million, eine große Zahl. Und ich behaupte, a mal n wächst asymptotisch echt langsamer als n Quadrat. Ja? Was? Ach so, das da vorne sollte erstens sein. Danke. Erstens. So, nicht? Also, 1 Million mal n ist asymptotisch, wächst asymptotisch echt langsamer als n Quadrat. Ja, wie sieht man das? Ja, jetzt muss ich hier anders vorgehen, ja? Wenn ich mir da oben meinen Quanten, also das habe ich jetzt natürlich umgedreht, verwendet das Zeichen, ja, also ich gönne mir das, diese Zeichen ohne weitere Erklärung zu spiegeln, ja? Gut, ich sehe da oben meinen Allquantor, ja? Für alle c größer 0 muss ich irgendwas zeigen. Gut, der Reflex, wenn man darüber was beweisen will, ist, sich ein solches c herzunehmen und dann halt zu gucken, was passiert, ja? So, wir nehmen also her, sei c größer 0. Gut, und für dieses c, über das wir nichts weiter wissen, zeigen wir, dass diese Formel da gilt. So, dazu müssen wir jetzt also ein n wählen. So, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig notiert. Also ich wähle n als eine natürliche Zahl, die mindestens so groß ist wie c mal a. Welches genau ist, ist mir egal. Und es wird mir jeder glauben, dass ich eine natürliche Zahl wählen kann, die größer ist als c mal a. Naiv glaubt es jeder. Wer kann mir sagen, warum ich das formal tun darf? Ja. Ich warte noch 30 Sekunden, Sie kommen sicher drauf. Da. Archimedischer Körper. Danke. Das ist das archimedische Axiom. Zu jeder reellen Zahl finde ich eine natürliche Zahl, die mindestens so groß ist. Ja? Das verwende ich hier. Nicht? C mal A ist eine reelle Zahl. Und N, nicht? Also das C, über das C war nicht gesagt, dass das irgendwie natürlich ist oder so, nicht? Sondern das ist eine reelle Zahl. Und nicht? Das N, das kann ich also oberhalb davon wählen, gemäß archimedischem Axiom. So. Gut, wenn wir das haben, dann haben wir wieder einen Allquantor zu zeigen. Nicht? Also, bei Existenzquantoren dürfen wir uns einen aussuchen, haben wir jetzt. Und jetzt haben wir einen Allquantor zu zeigen für alle k größer gleich n. Gut, da hilft uns wieder das Sei. Nicht? Also Sei k größer gleich n. Ja, jetzt notieren wir mal, was zu zeigen ist. Das war unsere Notation für zu zeigen, 2z. Was ist zu zeigen? Moment, was waren die Funktionen? K Quadrat ist größer gleich c mal a mal k. Ja, Geschenk. Ja? Wir haben zwei Faktoren, der rechte bleibt stehen. Den linken machen wir ein bisschen kleiner, denn n ist größer gleich c, a, k ist größer gleich n, also ist auch k größer gleich c mal a, nicht? Also fertig. Ja? Gut. Ja, nicht? Das ist so der Grundbegriff dieses asymptotischen Vergleichs. Und mit Hilfe dieses Grundbegriffs führt man jetzt einen Stapel Funktionsmengen ein. Das ist wieder nur reine Notation. Erstens und am allerwichtigsten die Groß-O-Notation. Verwendet in Wirklichkeit also kaum je was anderes als Groß-O. Groß-O von F. Das sind jetzt also alle Funktionen g, die höchstens so schnell wachsen wie F. Dann gibt es Groß Omega von F. Ja, griechisch Omega, großes Omega. Ja. Das sind alle Funktionen, die mindestens so schnell wachsen wie f. Groß Theta. Groß Theta von f. Ja, das sind die Funktionen, die genauso schnell wachsen wie f. Und das können wir natürlich mit Hilfe der vorhandenen Notation auch anders schreiben. Nicht? Das ist Groß O von F geschnitten Groß Omega von F. Das sind nämlich per Definition die Funktionen, die sowohl höchstens so schnell wachsen als auch mindestens so schnell wie F. Ja, dann gibt es noch klein o. Das klein o ist nicht umsonst kleiner als das groß o. Das sind alle Funktionen, die echt langsamer wachsen als f. Und genauso klein Omega von f, das gehört halt zu dem Groß Omega. Ja, da passt es nicht. Ja? Also die Funktionen in klein Omega sind größer als die in Groß Omega. Das sind nämlich die, die echt schneller wachsen als f. So, aber ja, also die Omega-Notation, das heißt nicht umsonst O-Notation. Ja? Also man verwendet Groß O und Klein O und alles andere eher selten. Ja, Theta kommt mal vor, okay, ja. So, ja, Zeit mal so ein bisschen aufzulockern. Versuchen wir doch mal, so, jetzt habe ich mal eine Anzahl Funktionen aufgeschrieben. So, jetzt kriegt jeder 3 Minuten Zeit, mal so gefühlsmäßig, beziehungsweise nach dem, woran er sich vielleicht aus Ingmatt noch erinnert, mal diese Funktionen in so eine Rangfolge zu bringen. Ja? Welche von diesen Funktionen wächst schneller als welche andere? Jeweils natürlich dann die Frage, schneller oder echt schneller? Ja, nicht? Also wie gesagt, machen wir mal 3 Minuten und dann sammle ich mal exemplarisch so ein paar Vorschläge ein und dann diskutieren wir das. Maybe you can help with that. So, just collect some of these suggestions for the ranking. Okay. Interessante Vorschläge?
Aufschreiben.
Ja, aufschreiben. Wie soll ich das sonst? Hat jemand was? Irgendeinen Vorschlag hier?
Soll das auch irgendwie bekannt sein?
Ja gut, natürlich soll das bekannt sein. Ich meine, ja gut, trotzdem. Ist auch eine Falle drin. Geben Sie mal her, wir wissen, ob Sie da reingetappt sind.
Ja, da, das ist doch.
Ja, gut. Darf ich dir gerade. Achso, rausreißen darf ich es jetzt nicht, ne? Weil das nur das Mitschrift ist. Dann nehme ich einmal das so mit. Geht doch. Hier noch irgendwo was? Was? Ich sammle eh gerade Blöcke aus. Ich gebe die auch gleich wieder.
Ja, das ist nur sehr blöd, dass ich nicht vorbei
bin. Ja, okay. Ja, ich sehe schon. Noch irgendwo. Hat jemand eine Idee? Brauchen nur Material. Okay, danke. So. Noch irgendwo was? Vorschläge? Irgendwo da hinten noch bestimmt? Keinen? Ah, da hinten kommt was. Sehr gut. Ja. Danke. Ja, ist auch gut. Mehr schaffen wir eh nicht. So. Okay, excellent. Thanks. So. So, das war der erste Vorschlag. Ich schreibe mal alle an. So, Moment. So, der ist hier im Wesentlichen gleich. So. Okay, hier ist nur ein Ranking, das ist ähnlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja. So, und hier, Gott, echt verschiedene Vorschläge, sind nur zwei dabei, die also sich darin unterscheiden, dass hier einmal größer gleich, einmal größer geschrieben wird. So, Moment, dann reiche ich das eben mal rechtzeitig wieder zurück. Can you give that back to two guys, well, Malte and Ulrich and one more guy. Ja. Hält das jeder für sinnvoll? Ja? Nee? Dann? Ja? Nochmal? Hier kommt ein Vorschlag, hier das umzudrehen. Das wäre also Vorschlag Nummer 3. Der würde also hier die Plätze vertauschen, nicht? Also Logarithmus n hoch 25 und hier n. Mit echt größer oder mit größer gleich? Ja. So, noch weitere Vorschläge? Stimmt das alles so? Ja? So, also hier kommt, ich radikalisiere den Vorschlag mal zu einer Tilde, ja? Naja, wenn es ein größer gleich ist, dann ist es eine Tilde, nicht? Also, so, noch weitere Modifikationsvorschläge? Keine mehr. Okay, ich kann nicht alles vollständig vorargumentieren. Es ist also einfach aus Zeitgründen und wir sind hier auch nicht im Analysiskurs. Nein, korrekt ist dieses hier. Ja, also n wächst echt schneller als log n hoch 25 oder auch als log n hoch 1000. Was? Moment, das was? Ja, achso, also wir sind, also ich bin doch bei dem Vorschlag hier, das umzudrehen. Nicht? Also, nicht, also nein, es gehört tatsächlich so rum. Gucken Sie im Zweifel auf Wolfram Alpha. Das, nicht, um das jetzt formal zu beweisen, müsste man sich den Beweis angucken, dass n schneller wächst als log n und sieht dann, dass der verallgemeinert auf beliebige Potenzen von log n. Nicht generell, man kann das umdrehen, ja, dass, nicht, wenn ich auf beiden Seiten die Wurzel ziehe, dann behaupte ich also hier, dass die 25. Wurzel von n schneller wächst als der Logarithmus. Und in der Tat, man kann in elementaren Analysisbüchern nachschauen, der Logarithmus wächst langsamer als jede Potenz von n, wie klein auch immer der Exponent. So, hier ist eine Kontroverse größer gleich gegen echt größer. Korrekt ist echt größer, das sehen wir daran, dass wir diese Bedingung da oben umformulieren können. Moment, ich hole sie mir wieder nach vorne. So, diese beiden Bedingungen hier sind ja dieselben in beiden Fällen, ja? Richtig, ich kann ja beide Seiten durch GK teilen, dann heißt das also, der Quotient dieser beiden Zahlen ist beschränkbar, beziehungsweise umgekehrt. Hier eben größer gleich, ja, also entweder übersteigt jede Konstante oder ist durch eine Konstante beschränkbar. Ja? Und das heißt also, um sowas hier zu analysieren, ist es eine gute Idee, mal die beiden Funktionen durcheinander zu teilen. Naja. Log n durch hoch 25 durch log n ist gleich, jetzt habe ich hier ungeschickt mit dem Platz hantiert, ist log n hoch 24. Ja? Log n hoch 24 übersteigt jede Konstante, wenn ich n groß genug mache. Ja, nicht? Das heißt, das hier ist ein echt größer. Ja, und dann ist die letzte Kontroverse hier, nicht, zwischen den beiden. Ist exp von 2n nun echt größer oder nur größer gleich exp von n? Und es sieht ja zunächst mal tatsächlich so aus, als wäre das asymptotisch gleich, weil wir immer darauf rumreiten, dass konstante Faktoren uns nicht interessieren. Und hier haben wir ja einen konstanten Faktor. Aber vorsichtig, der konstante Faktor, der steht im Exponenten. Ja? Wenn wir jetzt hier denselben Trick fahren, und mal gucken, was mit diesem Quotienten passiert, x von 2n durch x von n. Das ist x von n. Und das wächst ganz sicher und sogar ziemlich schnell über jede Konstante. Nicht? Das heißt also, hier ist tatsächlich richtig echt größer. Das ist der Grund, warum man nicht schreibt, so, ich missbrauche hier mal den Platz und wische gleich richtig. O-exp von n, das werden Sie im Allgemeinen nicht finden. Ja? Weil das eben heißt, ich darf nur eine Konstante davor schreiben, vor den Gesamtausdruck. Das ist mir meistens zu wenig. Stattdessen schreibe ich exp von O von N. Das erlaubt mir, ich erkläre gleich, was das heißt, ja, das erlaubt mir letztlich eine Konstante vor den Exponenten zu schreiben. So, jetzt müssen wir irgendwo wischen. Da. Ja, oder sogar hier. So, wir machen noch Beispiele jetzt, ja, bitte. Ja, wir haben aber rechts extra das echt größer eingekringelt. Ja? Also das ist, also richtig ist das Eingekringelte jeweils. Hier. Ja, also das sollte ich vielleicht mal streichen, hier nicht. So. Ja, es bleibt ja richtig. Ja gut, das hier ist falsch, das bleibt natürlich richtig, es gilt stärker, aber dieses hier und dieses ist richtig. Nicht? So. War noch was? Ja, und ach so, das hier sollte ich vielleicht auch mal streichen, damit nichts Falsches stehen bleibt. Nicht? Also hier, das war richtig. So. Nicht? Also gucken wir uns jetzt mal Beispiele nicht nur abstrakter Funktionen an, sondern von tatsächlichen Laufzeiten von Algorithmen, die wir gesehen haben. Nicht? Also Laufzeit der Karatsuba-Multiplikation, haben wir gesehen, war in O von n hoch 1,58. 1,58 ist eben aufgerundet Logarithmus von 3. Und Schulmethode TR von N ist in Omega von N Quadrat, wächst also mindestens so schnell wie N Quadrat. Woran man also sieht, dass tatsächlich hier rauskommt, nicht? Also Karatsuba-Methode ist asymptotisch echt schneller, nicht? Weil wir ja hier eine Lücke zwischen haben, zwischen N hoch 1,58 und N Quadrat. Also wohlgemerkt. Also n Quadrat wächst echt schneller als n hoch 1,58. Ja. Ein bisschen was muss man da sich an Werkzeug aneignen. Das Wichtigste ist, dass man durch ein Polynom beschränktes Wachstum immer auf den höchsten, also auf den führenden Term des Polynoms reduzieren kann. Formal heißt das Folgendes. Ich nehme mir mal ein Polynom her, P von N. Gut, was ist ein Polynom? Ein Polynom ist eine Summe von Potenzen mit jeweiligen Koeffizienten davor. Sagen wir mal von 0 bis k. Koeffizienten nennen wir ai. Und sind Potenzen von n, also n hoch i. So, das ist ein Polynom. Und um vernünftig sagen zu können, dass das wächst wie n hoch k, muss ich natürlich annehmen, dass hier dieser vorderste Koeffizient ak ja erstens nicht verschwindet und zweitens positiv ist. Nicht? Wenn er negativ ist, dann saust mir also der Zeitverbrauch ins Negative ab. Das ist also kein realistisches Szenario. Nicht? Das heißt also, wir nehmen mal an, ak sei größer 0. So, wenn das so ist, dann ist P in O von n hoch k. Nicht? Das heißt also, die restlichen Terme in P, die kann ich bezüglich O-Notation vergessen. Nicht nur mal, um zu illustrieren, was das heißt. Nicht, wenn ich folgendes Polynom habe, n² plus 10 hoch 100 mal n. Das ist ein O von n², nicht? Also obwohl ich wenn ich das mir grafisch hinmale, beeindruckend schnell wachsenden zweiten Summanden habe, ja, ist der trotzdem völlig irrelevant gegenüber dem n Quadrat. Sobald n eben den Bereich von 10 hoch 100 erreicht, wird eben das n Quadrat wichtiger als dieser gigantisch große zweite Summand hier. Ja, Beweis. Ja, gut. Ich wollte mehr behaupten. Ich will da einmal nicht O, sondern Theta schreiben. So. Nicht und also auch hier Theta. Gut. Die einfache Richtung ist diese hier. Ach. Das wollte ich ändern hier. Entschuldigung, also aus dem K machen wir ein Q. Weil, ja, das ist um die Notation nicht durcheinander zu bringen, weil ja in dieser Formel hier schon ein K vorkam. Ich wollte mich gerne an die Buchstaben da halten, deswegen machen wir aus dem K ein Q. So. Das waren alle Änderungen dafür. Nicht? Also hier Q, da Q, da Q. So. Also. Wir müssen zeigen, dass p von n höchstens so schnell wächst wie n hoch q. Ja, wie machen wir das? Wir fangen erstmal an abzuschätzen. P von n ist. So, wie kann ich p von n größer machen? Nun ja, ich kann zum Beispiel hier überall von diesen Koeffizienten die Beträge nehmen. Ja, da können ja einige von negativ sein, nicht? Das macht dann den Ausdruck insgesamt kleiner. Nicht? Wenn hier also irgendwo minus n hoch 3 dazwischen steht, ja, dann macht das sicher den Gesamtausdruck kleiner. Das heißt, wenn ich überall die Koeffizienten durch ihre Beträge ersetze, mache ich den Gesamtausdruck zumindest nicht kleiner. Also p von n ist kleiner gleich. Summe i gleich 0 bis q. Betrag von an iai mal n hoch i. So, und dann habe ich noch eine völlig billige Abschätzung. Ich möchte gerne was aus der Summe rausziehen. Im Moment kann ich das nicht, weil alles von der Summe abhängt. Also von dem i abhängt. Insbesondere das hier, das n hoch i, hängt von dem i ab. Aber wenn ich jetzt großzügig hingehe und aus jedem I hier ein Q mache, ja, Q ist ja der größte Exponent, nicht? Dann hätte ich ja plötzlich was Konstantes stehen. Und das ist sicher größer als das, was vorher da stand. Ja? Das heißt, das ist kleiner gleich Summe I gleich 0 bis Q. Betrag A I mal N hoch K, Q. So. Ja, und das ist gleich, ja, N hoch K aus dieser Summe ausgeklammert, sofort. Hier bleibt stehen. Summe, sofort, Summe über alle AI, das A kann man nicht erkennen, AI von 0 bis Q. Dieses Ding hier nehmen wir als unser C, ja, und haben gewonnen. Ja, wir müssen nur also den konstanten Faktor groß genug wählen, dann ist das erledigt. Haken. So, jetzt da ist eine Frage. Nee, das n heißt aber nicht umsonst n. Also hier wird gefragt, was denn passiert, wenn das n negativ wird. Also die Antwort ist, wenn n negativ wird, stimmt das nicht. Aber n wird nicht negativ. Ja, also wir nicht das. Also n ist die Größe unseres Inputs. Die ist positiv. Die a's können alle negativ werden. Ja, also nur nicht das AK, denn davon war das, also schon das AQ, denn davon war das Gegenteil vorausgesetzt. Wo steht es hier? Nicht? Also den ersten nehmen wir als positiv an, die anderen können zur Not negativ sein. Ach, schon wieder, ja. Cool. Danke. So, nicht, das war die leichte Richtung. Okay. So, wir müssen umgekehrt zeigen, n hoch q wächst höchstens so schnell wie p von n. Und das Schwierige dabei ist, dass also jetzt ja in p von n auch Potenzen von n womöglich abgezogen werden. Ja, und das lässt sich diesmal nicht so leicht reparieren. Nicht? Also hier nicht, konnten wir die einfach wegdichten bei der einen Abschätzung, das können wir hier nicht. So. Wir nehmen uns mal her eine Zahl, die nennen wir a. Und zwar ist a die Summe der Koeffizienten des schwierigen Anteils. Der schwierige Anteil ist der, der hier mit Potenzen von n kleiner als q kommt. Ja? Das heißt, das ist die Summe von i gleich 0 bis q minus 1, also nicht bis q, sondern bis q minus 1. Exklusive des letzten, also über die Beträge der AI. So. Dann. Das tauschen wir. So, und ja, mit dieser Abkürzung fangen wir jetzt mal wieder an zu rechnen. Diesmal müssen wir P nicht nach oben abschätzen, sondern nach unten. Ja, also wir müssen sehen, wie groß P mindestens ist. So, jetzt kommt der Grund, nicht, warum ich dieses K in Q umbenannt habe, damit ich nämlich jetzt nochmal K nehmen kann. K ist also dieses K hier aus der Abschätzung hier. Ich spezifiziere zunächst mal nicht, wie groß das K sein muss und gucke mir jetzt gleich am Ende der Rechnung an, wie groß muss ich K machen, damit diese Abschätzung klappt. So. Also, P von K ist zunächst mal größer gleich. Ich schreibe den Ausdruck erst hin. So. Also, ich behaupte, P von K ist größer gleich dem führenden Koeffizienten AQ mal N hoch Q minus diesem A da oben mal N hoch Q minus 1. Naja, was ist hier passiert? Es ist im Grunde derselbe Trick passiert wie bei der vorherigen Abschätzung, nur umgekehrt. Ja? Ich habe jetzt hier stehen ein Polynom, das hat erstmal hier dieselben Koeffizienten wie das P, nur eben alle negativ. Ja? Selbst die vorher positiv waren, die kippe ich ins Negative um. Und ich erhöhe dann die Potenz von dem n überall auf die höchste, nämlich q minus 1. Ja, also hier habe ich garantiert den Ausdruck allenfalls kleiner gemacht. So. Dann. Jetzt habe ich hier. Entschuldigung. K. Also irgendwie, hier steht K. So. Nicht? Also das Polynom ist ja in K, nicht in N. So. Jetzt habe ich hier vorne stehen AQ mal K hoch Q. Jetzt kommt ein blöder Trick. Ich teile das in halb. Also ich teile das in zwei gleich große Stücke. So, das erste schreibe ich hin. AQ halbe mal K hoch Q. Plus, so, jetzt nehme ich mir dieses k hoch q minus 1 hier als Faktor. So, ich muss jetzt hier noch aq halbe k hoch q nachliefern. Ja, wenn ich k hoch q minus 1 schon habe, dann ist das also nochmal ein Faktor k, der da ran muss und dann natürlich aq halbe. Ja? Also aq halbe mal k. So, damit habe ich jetzt hier den Summanden erledigt. So, und jetzt kommt der noch, ja, das k hoch q minus 1 habe ich schon stehen, also nur noch minus a. So. Ja, und jetzt sage ich, wie groß k sein muss, damit ich hier eine Abschätzung hinkriege. So, ich nehme zweimal groß A durch AQ. So ein bisschen magisch ist es schon, ne? So. Für zweimal groß A durch AQ ist also das, was ich eben geschrieben habe, größer gleich. So, den ersten Term lasse ich stehen. Und den zweiten, behaupte ich, kann ich weglassen. Um ihn weglassen zu können, muss ich wissen, dass er positiv ist. Nicht? Einen positiven Summanden kann ich weglassen und mache es dann kleiner. Das behaupte ich ja. Naja, nicht? Also wenn k größer gleich 2 durch aq mal groß a ist, dann kürzt sich das hier weg mit dem aq halbe. Stehen bleibt a. K, also dieser Teil ist dann größer gleich a. Ich ziehe a ab, also ist das positiv. Ja? So, okay. Ja, das ist noch nicht ganz die Abschätzung, die ich haben will, weil ich es da drüben andersrum stehen habe. Also bringen wir mal der Form halber den Faktor auf die andere Seite. Nicht? Also k k hoch q, kleiner gleich zwei durch aq, also jetzt Kehrbruch, mal p von k. Das ist die entscheidende Stelle, an der verwendet wird, dass AQ positiv ist. Ja, sonst, das heißt, diese Zahl ist positiv. Das heißt, ich multipliziere, also diese Zahl ist positiv. Das heißt, ich multipliziere beide Seiten mit einer positiven Zahl. Das heißt also, das kleine Gleichzeichen kippt nicht um. Ja? So, nicht, und das ist die Abschätzung, die wir haben wollen. Ja, also für hinreichend großes K, nämlich K größer gleich 2 hoch A durch AQ, ist K hoch Q kleiner gleich irgendein konstanter Faktor, nämlich 2 durch AQ mal das Polynom. Uff. So. Fertig. So, jetzt können wir irgendwo mal wieder wischen. Da drüben unser Experiment können wir wischen. So, jetzt kommt ein bisschen was an Schreibweise. Und zwar notiert man also in dieser O-Notation zum Teil fürchterlich salopp. So, Gleichungen in O-Notation sieht man sehr oft. Die muss man dann lesen als enthalten sein. Und die sind dann, anders als man das von Gleichungen erwartet, richtig nur von links nach rechts gelesen. Ja, also Gleichungen ohne Notation liest man nur von links nach rechts. Beispiel. Also man könnte zum Beispiel sowas sehen. Wird eisenhart gemacht, ja? Also 3n² plus 7n ist gleich o von n² ist gleich o n hoch 3. Ja, nachdem ich eben gesagt habe, das sind also Mengen von Funktionen, diese Groß-O-Dinger, ja, also diese Gleichung hier gilt ganz sicher nicht, ja, also die Menge der Funktionen, die höchstens so schnell wächst wie n Quadrat, ist ganz sicher echt kleiner als die, die höchstens so schnell wachsen wie n hoch 3, also zum Beispiel ist n hoch 3 hier rechts drin und da nicht, ja, und diese Gleichung hier, die wäre ja noch nicht mal typkorrekt, ja, da links ist eine einzelne Funktion und rechts eine Menge von Funktionen. So, was damit gemeint ist, ist dieses hier. Zum einen, das hier heißt natürlich nicht, dass die Funktion hier die ganze Menge ist, sondern das heißt nur, sie ist enthalten in dieser Menge. Und das hier behauptet auch keine Mengengleichheit, sondern nur eine Inklusion. Deswegen schreibe ich hier enthalten sein in Anführungsstrichen, also enthalten sein kann wahlweise Elementzeichen oder Untermengenzeichen bedeuten. Ja? Gut. Ja, und das andere, was vorkommt, ist, dass diese Mengen auch noch in arithmetischen Ausdrücken vorkommen. Einen davon haben Sie schon gesehen. Leider ist das schon wieder weggewischt. Also ich habe eben was geschrieben von exp von o von n. Ja, wo das, ja, das da. Welchen Vorteil bietet? Sie ist nicht kürzer, nicht? Also ich meine, ich habe sie ja nicht erfunden und wir müssen uns daran gewöhnen, dass man das überall so liest. Ja? Und naja, also es hat schon seine Vorteile, dass man auf die Weise einfach weiß, dass man im Gleichungskalkül damit rechnet. Ja? Und man kann also auch Rechenregeln anwenden, die man so kennt. Ja? Gut, man darf nicht auf die Idee kommen, O von n Quadrat minus O von n Quadrat sei jetzt 0 oder sowas. Ja? Aber naja, also es bietet so gewisse Denkhilfen. Es bietet natürlich auch böse Fallen, nicht klar. Gut, wie dem auch sei. Wieder zwei Standardabkürzungen, nicht? MG wie Menge, FKT wie Funktion. Also, wenn ich zwei Mengen von Funktionen habe, zum Beispiel solche Groß-O's, ja, dann kommen die auch gerne mal in arithmetischen Ausdrücken vor, wie eben gesagt. Formal ist das so gemein, wenn ich also hier f plus g habe, also zum Beispiel groß O von n plus groß O von n Quadrat oder sowas, dann ist damit gemeint, Komplexaddition nennt sich das, die Menge aller Funktionen f plus g mit f aus groß f und g aus groß g. Und Addition meint natürlich punktweise Addition. Nicht? Also zum Beispiel, also hier schreibe ich nochmal etc. dahinter, ja, also in beliebigen anderen Kombinationen kommt das auch vor. Wenn ich sowas hier habe, f von n plus klein o von g von n, dann meint das die folgende Menge. Die Menge aller Funktionen fn plus hn so dass h aus klein o von g von n stammt, also echt langsamer wächst als g von n. So, jetzt machen wir hier noch als allerletztes, schauen wir noch, ein Lemma, das wir nicht beweisen. Diesmal nicht, weil es zu kompliziert wäre oder sowas, sondern weil es einfach ziemlich klar sein müsste. Hat einen Stapel Aussagen. Erstens, C von n ist gleich groß Theta von f von n, gleich liest sich Element. Ja? Nicht? Das heißt also, wenn ich das Ganze natürlich nur für c größer 0, nicht? Also wenn ich mit einer positiven Konstanten multipliziere, dann kriege ich was, was genauso schnell wächst wie das, was ich vorher hatte. Dann eine Funktion der Form f von n plus g von n. Ist Omega von f von n. Da ist wichtig, dass die Funktionen alle positiv sind. Ja? Sonst klappt das natürlich nicht. Omega von f von n heißt, wächst mindestens so schnell wie f von n. Ja? F von n plus O von f von n. Ich addiere also zu f eine weitere Funktion, die höchstens so schnell wächst wie f. Das ist immer noch O von f von n, vielleicht mit einer Konstanten, die um 1 größer ist, weil ich nochmal f von n addiere. Ja. Und Wenn ich also zwei Groß-O's multipliziere, ja, O von F von N mal O von G von N, dann darf ich die Ausdrücke unter das Groß-O ziehen, das ist also gleich O von F von N mal G von N. Eine Frage?
Bei der zweiten Zeile haben wir F von N plus G von N. Was ist, wenn G viel schneller wächst als F von N?
Ja, dann erst recht, ne? Das ist ein Omega hier, kein O. Ja, das hier heißt mindestens so schnell wie F. Nicht, also gefragt war, ob was passiert, wenn das G von N sehr viel schneller wächst als F. Nicht? Dann gilt es, dann wird es umso wahrer. Letzte Frage. Dass das ein echtes Gleich ist, würde mindestens ein bisschen Arbeit verlangen. Also geht wahrscheinlich, ja. Und das hier, das ist, sieht man relativ leicht, dass das ein echtes Gleich ist, ja. Nicht, also gefragt war, ob also das hier wirklich nur Teilmengenbeziehungen sind. Ja? Nicht, das hier ist sicher in Wirklichkeit auch als echte Gleichheit von Mengen richtig. Das hier vermutlich auch, wenn man mal sorgfältig rechnet. Ja. Wenn keine weiteren Fragen sind, dann war's das. Wir sehen uns nächste Woche am Mittwoch.